Trotz dem Regenwetter einen gesegneten und schönen guten Morgen. Ehrengast, hast du gesagt. Ehrendiener. So verstehe ich auf jeden Fall mein Amt. Nicht so sehr als Gast, sondern als einer von euch. Jemand hat einmal im Scherz gesagt, das Reich Gottes hat zwei Probleme, nämlich das Geld und die Menschen. Wir werden uns heute Morgen nicht über das Geld unterhalten oder damit beschäftigen, sondern über die Menschen mit ihren Beziehungen. Und dazu lesen wir einen Bibeltext aus dem Philipperbrief. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, auch gegenseitig mit seiner Liebe, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ein wichtiger Abschnitt im Neuen Testament. Und weil Martin Luther das noch prägnanter übersetzt hat und vielleicht auch für manche bekannter, will ich es auch nach der Lutherbibel vorlesen. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so machet meine Freude völlig und seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig. Tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Herr Jesus, und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir da recht hinhören und dass ich das auch richtig sagen darf, und darum gib du deinen Segen zum Reden und zum Hören und Verstehen. Amen. Wie erlebt jemand Neuer seinen ersten Besuch in einer christlichen Gemeinde? Eine kleine Geschichte dazu. Da ist eine Familie mit zwei Kindern. Die beiden Kinder werden bewusst nicht christlich erzogen. Sie kennen also keine Kirche von innen. Die kleine Tochter Julia geht in den öffentlichen Kindergarten und mit diesem Kindergarten, da besucht sie auch einen Gottesdienst, das erste Mal in ihrem Leben. Und sie kommt ganz begeistert nach Hause und die Eltern sind überrascht und fragen, Julia, was war denn so toll an diesem Gottesdienst? Und die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen, die kannten alle meinen Namen. Ja, wieso denn das? Die Kleine antwortet, die haben immer gesungen, Halleluja, Halleluja, Hallo Julia. Nicht immer ist der erste oder bleibende Eindruck eines Gottesdienstbesuches so positiv. Ein Fremder bleibt oft ein Stück weit allein und wird ja meist auch nicht sonderlich begrüßt. Manche mögen das ja auch gar nicht. Aber lebendige Gemeinden zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Atmosphäre des Willkommens gestalten, dass sich auch Neue wohlfühlen, und willkommen heißen. Der Bibeltext, um den es heute Morgen geht, der führt uns hinein in eine Gemeinde, die im Aufbruch steht, wo immer wieder neue und Fremde dazukommen. In Philippi, in dieser Stadt, die man auch als kleines Rom bezeichnet hat, weil hier so viele römische Staatsbürger lebten. Also die Gemeinde bestand nicht nur aus Juden, geflüchteten Juden im Exil, sondern eben auch aus manchen römischen Staatsbürgern. Die kamen aus aller Herren Länder. Und so lebten diese Leute damals in Philippi nach ihren eigenen moralischen und ethischen Vorstellungen, nach ihren heidnischen Vorstellungen. Und die Situation der kleinen Christusgemeinde damals war unserer heutigen ganz ähnlich. Sie mussten sich immer wieder abgrenzen gegen gottlose moralische und ethnische Vorstellungen, die aus dem Heidentum kamen. Wir haben es ja heute mit einem sehr religiösen Neuheidentum zu tun. Man ist sehr religiös, aber eben in andere Richtungen. Und die Herausforderungen, in denen wir als Christen stehen, sind offensichtlich. Wir leben als Bürger des Reiches Gottes und für uns gelten andere Maßstäbe als für die meisten Menschen um uns herum. Für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und darüber redet unser Text ganz deutlich, dass es in der Gemeinde Jesu andere Verhaltensregeln gibt als draußen in der Welt. Anders gesagt, für Christen, die in dieser Welt leben und doch nicht von dieser Welt sind, ist es notwendig, dass wir in der Gemeinde einen Ort haben, wo wir lernen, uns christusgemäß zu verhalten, wo wir christliche Verhaltensweisen und Einstellungen erlernen, einüben und ausüben können, bevor wir wieder rausgehen zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Oder man könnte es auch so sagen, die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus uns bearbeitet, wo Jesus an uns arbeitet und uns in sein Bild umformt, uns umgestaltet, dass wir nachher hinausgehen und Salz und Licht dieser Welt sein können. Wir brauchen alle die Gemeinde. Und was kennzeichnet eine Gemeinde, die ein Gemeindeleben nach Christusart praktiziert? Die Antworten haben wir hier in diesem Bibelabschnitt mit. Und ich habe 5 Schwerpunkte formuliert. 5 Hilfen zur persönlichen Orientierung. Und hier kommt gleich schon die Nummer 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ich nehme immer die Zeile aus der Lutherbibel. Oder wie es dann in der neuen Genfer Übersetzung heißt, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Jeder Christ braucht Ermahnung und Ermutigung. Er braucht Ermahnung, damit er sein Leben immer stärker auf Jesus Christus ausrichten kann. Und in der Gemeinde geschieht das durch die Predigt, durch die Haus- und Gebetskreise, aber vor allem auch, und das möchte ich euch auch ans Herz legen, durch Zweierschaften oder durch kleine Gruppen, in denen man die Masken ablegen und ehrlich voreinander werden kann, wo man vielleicht dann auch mal beichtet und seine innersten Gedanken preisgibt. Denn es ist ganz wichtig, dass man auch mal sagt, was so tief im Herzen drinsteckt, damit das, was so tief im Herzen drinsteckt, seine Macht verliert. Und das Wort Ermahnung, bei Luther Ermahnung und in der neuen Genfer Bibel Ermutigung, das Wort Ermahnung hat mit dem Begriff Paraklet zu tun. Ihr kennt dieses Wort. Der Paraklet, das ist der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand. Es geht um beides, um Ermahnung und Ermutigung, um Trost und um Hilfe. Und in einem theologischen Handwörterbuch steht folgende Erklärung. Die Gabe der Ermahnung und Ermutigung, also beides gehört zusammen, ist die von Gott gegebene Fähigkeit, Menschen, die entmutigt oder im Glauben unsicher und angefochten sind, zu stärken, ihnen dazu zu verhelfen, eine neue Perspektive zu bekommen und sie zu neuem Handeln zu bewegen. Ihr müsst euch das nicht merken, aber das ist das Prinzip von Ermahnung und Ermunterung, dass man eine neue Perspektive bekommt, dass man rauskommt aus dem Loch. in das man sich vielleicht selber hineingegraben hat oder in das man hineingestoßen wurde. Und dieser Dienst ist in der christlichen Gemeinde wichtig, in jeder Gemeinde. Und besonders in der Zeit, wie man sie heute bezeichnet, der Postmodernen, ist es genauso schwierig wie in den Anfangszeiten der Christenheit, diesen Dienst zu tun. Denn unser Denken, das Denken der Menschen um uns herum, das Denken dieser Welt geht ja so, nach diesem alten Spruch, jeder lebe nach seiner Fassung. Da will sich kaum noch jemand was sagen lassen, oder? Jeder meint, er muss seinen eigenen Weg finden. Jeder ist sich selbst der Maßstab. Man richtet sich heute auch nicht mehr nach der großen Mehrheit aus, sondern man sucht seinen eigenen Weg. Und dieses Denken, dass man auch die Bibel nicht mehr als Maßstab für sein Leben und für seine Verhalten nehmen möchte, dieses Denken geht hinein bis in unsere Gemeinden. Vielleicht ist euch das auch schon begegnet. Menschen heute begründen ihr Verhalten sehr häufig oft damit, dass sie sagen, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Bauchgefühl. Sogar in der Wirtschaft. Manager sagen, das geht noch. Gut Feeling. Bauchgefühl. Gutes Gefühl, egal ob die Bibel das abdeckt oder nicht. Da sagt eine Christin, dass sie ihren Mann verlassen muss, um wieder glücklich zu werden. Und das tut sie dann auch, egal ob andere in der Gemeinde mit ihr reden und etwas anderes sagen. Und ein solches Denken, dass jeder sein eigenes Schicksal selbst bestimmen muss, das macht den Dienst des Ermahnens in der Gemeinde recht schwierig. Und letztlich können wir ja eigentlich nur an Menschen appellieren, Menschen ermahnen, dass sie ihren eingeschlagenen Weg mit Jesus nicht verlassen sollen. Dass sie bereit sind, auch weiterhin auf Jesus zu hören und sich von Jesus führen und bestimmen zu lassen. Und wenn das nicht wirkt, die Ermahnung, die Ermutigung, den Weg mit Jesus in der richtigen Art und Weise weiterzugehen, was dann? Es gibt so ein Wort, das man heute kaum noch hört, Gemeindezucht. Zucht, züchtigen, das ist etwas, wovon man heute mit Horror spricht. Und doch wäre das nötig, Ermahnung und dann auch mal Disziplinierung. Ich möchte es mal so sagen, Disziplinierung, dass man Konsequenzen zieht, wenn nicht der Weg so mit Jesus gegangen wird, wie es eigentlich richtig wäre. Aber das ist, wie gesagt, in unserer Zeit, wo sich kaum noch jemand etwas sagen lassen möchte, ist das enorm schwierig. Aber das ist nötig als Dienst der Gemeinde, einander ermahnen, ermuntern, begleiten und korrigieren. Und diese Hilfe zur Orientierung im Leben als Christen ist heute nötiger denn je. Noch einmal, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich enorm verändert und schon längst vom christlichen Gedankengut verabschiedet. Ulrich Parzani hat es einmal so gesagt, Ermahnung und Ermutigung ist nötig, weil auf Christen nicht nur Gott Einfluss hat, sondern auch die Mächte dieser Welt. Und ich liebe das, was Martin Luther gesagt hat, wenn ein Mensch weiß, was er tun und lassen soll von Gott her, dann muss er auch weiter ermahnt werden, damit er nicht faul und lässig darin werde. Das ist ein gutes Wort, oder? Wenn ein Mensch weiß, was er tun und lassen soll von Gott her, dann muss er auch weiter ermahnt werden, damit er nicht faul und lässig darin werde. Und wahrscheinlich würde mir jeder im Geheimen zustimmen und sagen, ich brauche das. Ich brauche Ermahnung und Ermutigung. Und jetzt habe ich drei Fragen für euch. Und diese Fragen sind so tiefgehend, dass ihr sie nicht heute im Gottesdienst hier beantworten müsst oder umfassend auch nachdenken könnt darüber. Darum habe ich einen Zettel gemacht, einen Flyer, den dürft ihr dann nachher mitnehmen. Es muss also niemand die Fragen aufschreiben. Aber hier sind die Fragen. Wer ermahnt und ermutigt mich in meinem geistlichen Leben? Von wem lasse ich mir was sagen? Wen ermahne und ermutige ich? Wo nehme ich diesen Dienst wahr? Und was ist dabei meine Motivation? Und wie gehe ich mit der Reaktion auf meine Ermutigung oder Ermahnung um? Wenn also jemand sagt, ja du, das möchte ich gar nicht so hören. Oder wenn jemand mir um den Hals fällt und mich dafür so in den Himmel hebt. Wie gehe ich mit diesen Reaktionen um? Und dritte Frage, wie kann ich so ermahnen, dass der andere ermutigt ist? Also ihr seht, das sind steile Fragen und darum müsst ihr deinen Zettel unbedingt nachher mitnehmen und in der Stille vielleicht die nächsten paar Tage hin und wieder mal drüber nachdenken. Zweiter Punkt, Hilfe zur lebendigen Gemeinde. Vers 1 steht, ist nun bei euch Trost der Liebe. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Als ich vor gut 15 Jahren in Johannesburg das deutsche Altersheim besuchte oder da jemand besuchte, da hörte ich aus dem Nebenzimmer laute Schreie. Und dann bin ich rübergegangen, weil ich dachte, vielleicht könnte ich irgendwie helfen. Und da lag eine Dame im Sterben, eine sehr alte Frau, und sie schrie ständig nach ihrer Mutter. Die schrie nach ihrer Mutter. Neben ihr saß am Bett der bereits auch schon ältere Herr, ihr Sohn. Und dann versuchte er, sie zu trösten und zu beruhigen. Und er sagte zu ihr, Mama, ich bin doch da, dein Sohn Uwe. Deine Mutter ist schon lange tot, sie kann dich nicht mehr trösten. Aber die alte Frau ließ sich nicht beruhigen. Sie suchte den Trost, den nur eine Mutter geben kann. Und jetzt, Gott hat uns verheißen, dass er uns trösten will. Jesaja 66, 13 heißt es, wie einen eine Mutter tröstet. Doch was ist das Besondere am Trost der Mutter? Also ich will nur ein paar Dinge nennen. Das Kind ist bei der Mutter angenommen und akzeptiert, wie es gerade drauf ist. Bei der Mutter erlebt das Kind Schutz und Geborgenheit. Die Mutter nimmt es ernst und richtet es wieder auf. Die Mutter korrigiert aber auch und diszipliniert, wenn es sein muss, in Liebe. Und so sollen Christen einander in der Gemeinde ermahnen und trösten und ermutigen. Dieser Trost, den brauchen wir alle zu bestimmten Zeiten mehr, zu anderen Zeiten weniger. Vor zwei Jahren, saß ich im Spital Horgen am Bett eines totgeweihten Nachbarn. Edith war dabei. In der folgenden Nacht ist er dann auch gestorben. Und da am Bett von Gabor, da spürte ich etwas von der Sprachlosigkeit und Unfähigkeit, wirklich Trost zu geben in so einer Situation. Trost zu vermitteln, vor allen Dingen einem Menschen oder auch anderen Menschen, die da dabei waren, von denen ich wusste, dass sie den Weg mit Jesus nicht gehen wollen. Wie soll man da trösten? Wie soll man da helfen und ermutigen in so einer Situation? Aber in der christlichen Gemeinde, da sollte doch jeder wissen, wenn ich einmal so im Loch bin, dann gibt es da Menschen, die mich in meiner Trauer, in meinem Gefallensein, die mich dann aufheben, die mir helfen, die mich annehmen, die mich akzeptieren, so wie ich gerade drauf bin. Die Geschichte Hiobs lehrt uns auch das eine. Die Freunde von Hiob waren zuerst einmal ganz richtig, goldrichtig. Sie kamen zu Hiob und dann haben sie sich zu ihm gesetzt und wie viele Tage geschwiegen? 7 Tage mit ihm getrauert. Und erst danach, was dann über ihre Lippen kam, das war nicht mehr so gut. Aber das zuerst mal mit ihm 7 Tage lang zu trösten, zu schweigen und zu trauern, war gut. Der Herr Jesus Christus will Trauernde trösten. Und das kann er nur dann tun, wenn wir uns zu ihm zur Verfügung stellen und wenn wir in seinem Namen Trost und Ermutigung aussprechen. Oft sind es gar nicht große Worte oder viele Worte, manchmal ist es nur nötig, auch einfach dabei zu sein. In unserem Kontext könnte man sagen, ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde ist jemand, der meine Beziehung zu Jesus kennt der für mich glaubt, wenn ich nicht mehr glauben kann, der für mich betet, wenn ich nicht mehr richtig beten kann. Der für mich eintritt. Denkt ihr nochmal an das Wort Paraklet, Ermahnung, Ermutigung, Beistand sein. Auch hier habe ich wieder drei Fragen zur Stille. Welcher Mensch in meiner Gemeinde leidet zurzeit? Und wie kann ich da trösten? Was würde dieser Person, diesem Menschen helfen? Und selbst wenn ich es nicht schaffe, dann diesen Trost zu spenden, die Hilfe zu spenden, dann habe ich mich wenigstens mal beschäftigt mit dieser Frage. Vielleicht, wenn es dann wieder passiert bei einem anderen, dann schaffe ich es besser. Oder auch für mich persönlich, wem kann ich mein eigenes Leid anvertrauen? Es wird mir heiß. Vor wem will ich mich öffnen, auch mal mit meinen geheimsten Gedanken und Empfindungen? Wir brauchen das. Unterschätzt es nicht. Das gibt Befreiung. Das ist wichtig für jeden von uns. Vor wem kann ich offen und ehrlich sein? Vers 1 steht noch ein Satz, da heißt es, ist da Gemeinschaft des Geistes? Es ist euch wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, betont Paulus. In einer lebendigen Gemeinschaft gibt es aber nicht nur Gemeinschaft während des Gottesdienstes vor und nachher, sondern auch während der Woche und am Wohnort. So sollte es sein. Und ich verstehe schon gut, dass zum Beispiel im ICF, vielleicht wissen das gar nicht alle, beim ICF sind die, die Mitglieder sein wollen, sind verpflichtet, sich in einer Kleingruppe zu engagieren. Und die werden sogar ermahnt dazu, wenn sie mal nicht kommen. Da wird diszipliniert. Ja. Weil man entdeckt hat, sonst sind wir in so einer großen Gemeinde, aber das kann genauso in einer kleinen Gemeinde passieren, sind wir allein. Wir brauchen Zweierschaften, Kleingruppen. Vor einiger Zeit hörte ich von einer jungen Mutter und Gemeindefrau, dass sie mit ihrem Mann ganz bewusst in ein neues Stadtviertel gezogen war. Schön, denkt man. Sie will dort Menschen für Jesus erreichen. Aber weit gefehlt. Sie sagte nämlich, ich mache das, weil ich sonst schon so viel in der Gemeinde am Laufen habe. Und da will ich während der Woche mal abtauchen. Da will ich an meinem Wohnort mal Freizeit haben, auch von der Gemeinde, Abstand von der Gemeinde. Ist uns allen klar, das ist keine gute Einstellung. Aber wenn wir ehrlich sind, dann machen viele Christen es so, dass sie zwischen Sonntag und Werktag unterscheiden. Zwischen Gemeinde und Welt. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Vor allen Dingen unter uns Christen sollte auch während der Woche Gemeinschaft irgendwo angestrebt werden. Wir sollten einfach so einen Lebensstil uns angewöhnen, dass wir auch Verantwortung übernehmen für andere aus unserer Gemeinde. Gemeinschaft nicht nur in den Gottesdiensträumen. Die ersten Christen lebten in einer sehr feindlichen Umgebung. Sie wurden ja zum Teil auch verfolgt. Und sie trafen sich wie oft in der Woche? Täglich. Jawohl. Das Leben wurde geteilt und die Gemeinschaft hat der Heilige Geist gestiftet. Er hat die Leute zusammengebracht. Gut, wir leben heute in einer anderen Welt unter anderen Umständen, aber warum sollte man immer nur sagen, das geht heute nicht mehr? Warum sollte man nicht auch überlegen, wo gibt es Formen der intensiveren Gemeinschaft auch während der Woche? Die Gemeinschaft gilt zudem auch, das will ich an diesem Punkt auch sagen, über die Gemeindegrenzen hinweg. Also wenn niemand aus der Gemeinde gerade in der Umgebung lebt, mit dem man auch während der Woche mal zusammenkommen kann, dann gilt das auch über Gemeindegrenzen hinweg. Gemeinschaft ist möglich durch Christus, auch wenn man unterschiedliche Erkenntnisse vielleicht hat und in unterschiedlichen Gemeinden lebt. Ich komme zum vierten Punkt. Hilfe zur lebendigen Gemeinde, und das ist für mich so etwas wie der Höhepunkt. Vers 2 und 3. Seid eines Sinnes, seid einmütig und einhellig. Tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen. Neue Genfer Übersetzung. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. In der Gemeinde sind wir von Jesus zusammengefügt. Wir haben einander nicht ausgesucht. Wir sind zusammengefügt, nicht weil wir alle gleich denken und gleich fühlen müssen, sondern weil Jesus uns am Ort als seinen Leib zusammengestellt hat. Und dann darf es so werden, dass wir eines Sinnes werden. Warum eines Sinnes? Ich möchte es mal ganz einfach so sagen, dass wir alle nur eines im Sinn haben, nämlich Christus ähnlicher zu werden zum Beispiel. Wir werden eines Sinnes, indem wir sagen, du, ich freue mich so, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, denn ich möchte es auch. Ich bin eines Sinnes mit dir, wir wollen Christus ähnlicher werden. Und dann vielleicht noch eines Sinnes, wir wollen Licht und Salz in dieser Welt werden. Wir wollen Botschafter für Jesus sein in dieser Welt. Wir wollen, dass Jesus in diese Welt hinausgetragen wird. Wir wollen die Christusart leben. Unser Sinnen und Trachten ist darauf ausgerichtet, so wie Christus zu werden und für Christus da zu sein und ihm zu dienen. Darin sind wir eines Sinnes. Also nicht zuerst, wir wollen, dass wir eine riesige Gemeinde werden oder dass wir so und so viele Events machen, sondern zuerst eines Sinnes werden in Christus, im Geist. Ach ja, sage ich jetzt einfach mal so in Klammern, wo gibt es so eine Gemeinde, die von sich sagen kann, wir sind ganz und gar eines Sinnes. Ist es denn heute nicht eher so, dass auch in der christlichen Gemeinde jeder nach seiner eigenen Meinung gefragt werden möchte? Denn er weiß ja, ich bin ja immer anderer Meinung wie die anderen. Eines Sinnes sein? Paulus gibt uns zwei Hilfsmittel, die uns helfen sollen, eines Sinnes zu werden. Er sagt erstens, lasst alle Rechthaberei sein. Das Wort, das hier im griechischen Neuen Testament geschrieben steht, für Rechthaberei, kann auch übersetzt werden mit Rivalität. Lasst alle Rivalität sein. Oder Parteigeist. Lasst allen Parteigeist sein. Lasst allen Ehrgeiz sein. Nun, Ehrgeiz hat auch seine guten Seiten, aber lasst diesen Ehrgeiz sein, vielleicht höher zu stehen, besser dazustehen als der andere. Paulus hat das so miterlebt, damals schon. Da traten einzelne Gruppen in einer Stadt oder in einer Ortschaft in Konkurrenz zueinander. Wer hat den besseren Prediger? Und Paulus hat darunter gelitten. Da wollten Hauskreise sich überbieten, zeigen, bei uns ist viel mehr geistliches Leben. Da ist es vorgekommen, dass man herabgesehen hat auf Schwache und Sünder und hat so getan, als ob die in der Gemeinde nichts mehr zu suchen haben. Da hat es Leute gegeben, die zuerst immer an sich selber gedacht haben. Was habe ich davon, wenn ich hierher gehe? Was bringt mir der Gottesdienst? Was bringt mir die Predigt? Was bringt mir der Pastor? Kennt ihr dieses Denken? Ich möchte das unter diese Überschrift stellen. Lasst alle Rechthaberei sein. Hört einfach damit auf. Mit dem Willen entscheidet ganz bewusst, dass man nicht Recht behalten muss. Ich freue mich noch, wenn ich zurückdenke an einen Mitarbeiter in der FEG in Männedorf. Also das ist jetzt schon einige Jahre zurück, wo ich dort Pastor war. Da sagte jemand sinngemäß, ich will mir die Freude am Gottesdienst nicht nehmen lassen und an meiner Gemeinde, auch wenn mich vielleicht das eine oder andere stört. Und so werde ich hierher kommen, weiterhin und immer etwas mitnehmen. Toll, hm? Diese Einstellung. Kurt Scherer, er war viele Jahre beim ERF, Evangeliumsrundfunk Seelsorger, er schreibt: Opfere deine Beziehungen in der Gemeinde niemals auf dem Altar des Jetzt. Das heißt für mich, schreibt er, ich muss in Auseinandersetzungen nicht das letzte Wort behalten. Ich muss nicht jetzt Recht behalten, nicht jetzt siegen. Ich kann die Beziehungen in der Gemeinde einem Etappensieg überordnen. Also nicht jetzt siegen um alles in der Welt, sondern die Beziehung an oberste Stelle stellen. Ich kann Rechthaberei loslassen, selbst wenn ich vielleicht ab und zu sogar mal Recht habe. Okay? Zweiter Ratschlag, Eitelkeiten loslassen. Ja, ja, darf ich da überhaupt drüber reden, oder? Wer ist nicht eitel? Wer leidet nicht immer mal wieder drunter über die Eitelkeiten, die er sich bei sich feststellt? Oft ist es verletzter Stolz oder ungebrochener Stolz bei uns. Wir wollen doch zeigen, dass wir auch wer sind, dass man uns nichts vormachen kann, dass wir wert sind, gehört und beachtet zu werden, dass wir es vielleicht sogar auch manchmal besser wissen als andere. So sind wir. Nochmal Kurt Scherer. Eitelkeit ist die Rückseite der Medaille der Rechthaberei. Und beide, Rechthaberei und Eitelkeit, sind Kinder des Stolzes. Stolz aber zerstört, er zerstört Beziehungen. Und er ist eigentlich unser Feind. Nicht der andere, sondern der Stolz, der in mir selber steckt oder der in anderen steckt. Fragen wir uns in manchen Auseinandersetzungen wirklich, warum ich Recht behalten will, warum es mir in diesem Streit jetzt geht. Und ich habe schon manchmal feststellen müssen, es geht mir um recht eigennützige Motive. Ich will nicht nachgeben, weil ich vielleicht Angst habe, mein Ansehen zu verlieren. Und das ist sehr häufig der Grund. Ich will nicht nachgeben, nicht ruhig sein, nicht schweigen, weil ich Angst habe, mein Ansehen zu verlieren. Oh je, da kann ich auch nur mit Seufzen sagen, Herr Jesus, hilf uns, dass wir uns noch mehr vom Ziel her, das du uns gestellt hast, verstehen. Nochmal, was ist das Ziel? Dieser eine Sinn. Wir wollen Christus ähnlicher werden, Christus gleich werden. Und wir wollen, dass in dieser Welt Christus bekannt ist. Und das geht nur, wenn wir eines Sinnes sind. Und dann, wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, dann werden manche Rechthabereien in den Beziehungen in der Gemeinde kleiner und unwichtiger. Es braucht eine lustige Geschichte, oder? Nach so viel Ernsthaftigkeit. Also, ich habe gehört, wie ein amerikanischer Pastor von seiner Gemeinde berichtet, in der er mal zeitlang Dienst tat, eine große Gemeinde, sie hat ein neues Gemeindehaus eingerichtet und an der Wand hatte man sich entschlossen, Adam und Eva zu malen. Aber über dieser Darstellung, wie das gemalt werden soll, zerbrach die Gemeinde. Was war die Frage? Könnt ihr euch das vorstellen? Bitte? Kleeblatt oder nicht? Das könnte es auch sein. Nein, da ging es um den Bauchnabel. Sollten die beiden jetzt einen Bauchnabel haben oder nicht? Die einen sagten, natürlich, unsere Vorfahren. Die anderen sagten, nee, die wurden nicht geboren, sondern geschaffen, also kein Bauchnabel. Naja. Und die Gemeinde stritt so heftig, dass eine Spaltung zur Folge war. Die einen waren für Bauchnabel, die anderen gegen. Und dann gab es Leute, die sagten, in dieser Gemeinde werde ich nicht bleiben. Ja, also ich wollte euch einfach mal, ja, drei Fragen. Welche Streitpunkte stehen zwischen mir und meinen Angehörigen? Also es geht nicht nur hier um die Frage in der Gemeinde, Beziehungen in der Gemeinde, auch um meine Angehörigen. welche Streitpunkte stehen in unserer Gemeinde auf der Agenda? Entschuldigung. Ich habe gestern einen Super-GAU erlebt. Mein Computer ist plötzlich ausgestiegen und dann musste ich die Präsentation nochmal machen. Und weil ich sie noch nicht auf dem USB-Stick gespeichert hatte. Also welche Streitpunkte stehen in unserer Gemeinde auf der Agenda? Nicht, dass wir darüber unbedingt viel reden müssen, aber vielleicht ist es mal ganz wichtig zu wissen, darüber streiten sich Leute in unserer Gemeinde. Oder das sind kritische Punkte in der Gemeinde, dass man dann dafür betet. Vielleicht auch mit jemand anders in der Gemeinschaft dafür betet. Was kann ich tun? Also wieder bin ich beteiligt, um den Streit zu beenden. Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das ist wohl der Schlüssel. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, auch auf das, was dem anderen dient. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also hier, ich bin froh, da kommt das eigene Wohl nicht zu kurz. Aber das Wohl des anderen ist wichtig. Demut, dieser Begriff, das habe ich mal irgendwo so aufgeschnappt. Das kann man teilen in drei Teile. D, E und Mut. D steht für dauerhaft. E für Ehrlichkeit. Und Mut zur dauerhaften Ehrlichkeit. Das ist Demut. Mut zur dauerhaften Ehrlichkeit. Ich will ehrlich werden vor mir, vor Gott und vor den Geschwistern in der Gemeinde. Das ist, was Paulus mit Demut meint. Demütig sind wir, wenn wir uns vor Gott sehen. Wenn wir uns vor Gott stellen und sagen, wer bin ich eigentlich vor Gott? Was für Rechte habe ich vor Gott? Ich kann eigentlich vor Gott nicht bestehen, wenn nicht Jesus sich vor mich hinstellt und sagt, der Peter, immer noch ein Lausbub oder was auch immer, aber ich stehe für ihn da. Allein durch Gnade sind wir gerettet. Das nicht aus uns selbst, sondern durch Christus. Durch Christus sind wir das, was wir sind. Und um das einzugestehen, was für Rechte habe ich eigentlich? Was für Rechte kann ich beanspruchen? Das braucht viel, viel Mut. Dauerhafte Ehrlichkeit. Mut zur dauerhaften Ehrlichkeit. Eine kurze Geschichte. In einer Auslegung zum Philipperbrief habe ich die gelesen. Vor Jahren ging ich einmal mit Herrn Willy Crossley spazieren. Da fragte Herr Crossley, Christoph, was ist der Unterschied zwischen Demut und Sanftmut? Ich musste antworten, ich weiß es nicht, Herr Crossley. Da sagte er, ich will es dir sagen, Demut wird niemals einen Anstoß geben, Sanftmut wird niemals Anstoß nehmen. Diesen Satz habe ich im Übrigen auch auf den Flyer geschrieben. Demut wird niemals einen Anstoß geben, Sanftmut niemals Anstoß nehmen. Und der Evangelist Spurgeon hat einmal gesagt oder geschrieben, es gibt einen Stolz auf das Aussehen, Stolz auf das Land, auf den Platz, an dem wir stehen, Stolz auf unsere Familie. Aber der schlimmste Stolz ist der Stolz auf die Gnade. Leider ist das der Stolz, zu dem die Heiligen am meisten neigen. Wir sollen uns nicht für besser halten, als andere sind. Im Licht seiner Heiligkeit und seiner Liebe sollen wir uns sehen und sollen uns erniedrigen. Denn wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Den anderen höher achten heißt aber nicht, ihn auf einen Podest zu stellen. Wenn wir andere auf den Podest zu stellen, dann gibt es immer die Tendenz, dass wir irgendwann mal merken, der muss wieder runtergeholt werden. Und das ist die Erfahrung, die vor allen Dingen auch Pastoren schmerzlich erleben. Da ist die Gemeinde begeistert von ihnen, dankbar für ihren Dienst. Da himmeln manche den Pastor an und dann machen sie mal einen Fehler oder mehrere Fehler vielleicht hintereinander. Und dann stürzt man sie recht abgrundtief runter. Holt man sie runter vom Podest. Vers 4 beschreibt das so, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Darum geht es, dass wir uns fragen, was tut dem anderen gut? Was kann ich für ihn tun, für sie tun? Wo braucht er, wo braucht sie meine Hilfe? Ein jeglicher sei gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann geht's dort im Philipperbrief in Kapitel 2 weiter. Lest das bitte zu Hause mal durch, was dann kommt. Vers 5, zweite Hälfte und 6. Dass er sich selbst erniedrigt hat und sein Leben für uns in den Tod gegeben hat. So wichtig. Liebe Freunde, wenn das mein oberstes Ziel ist, dass ich so gesinnt bin, dass ich die Haltung habe, die Einstellung habe, die Jesus hatte, dann kann ich nur die Ratschläge von Paulus ernst nehmen, befolgen und den Herrn Jesus bitten, hilf mir, Herr, dass ich sie umsetze, dass wir sie in der Gemeinde auch umsetzen können, dass ich Ermahnung suche und Ermahnung gebe und Ermutigung suche und Ermutigung gebe, dass ich tröste, wo Trost gesucht wird, dass ich Gemeinschaft suche, dass ich barmherzig bin. Dann muss ich meinen Stolz besiegen, muss ich die Rechthaberei ablegen und ich muss immer wieder das viel größere Ziel vor Augen haben, Jesus ähnlicher, Jesus gleich zu werden und Jesus in dieser Welt zu repräsentieren. Und zu allem schenke uns der Herr Jesus Gelingen und dass wir uns dran machen, dass wir neu den Anlauf nehmen, das zu verwirklichen. Herr Jesus, wir sind arm dran manchmal, so reich und doch arm dran, dass wir die wichtigsten Dinge oft vergessen im Alltag, in der Hitze des Gefechts, auch in der Gemeinde, wenn es um Dinge geht, wo wir vielleicht nicht einverstanden sind. Dass wir dann diese Grundsätze so schnell in den Wind schießen. Vergib uns, Herr Jesus. Reinige du unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und du weißt, wo wir auch mit Verletzungen in der Gemeinde uns betätigen und in der Gemeinde dabei sind. Mit Verletzungen und diese Verletzungen nicht überwinden und dadurch oft falsch handeln. Ach bitte, Herr, das Werk, das du in jedem von uns angefangen hast, treib du es weiter. Auch mit dieser Gemeinde, Herr. Du hast ein Ziel und hilf uns, dieses Ziel immer wieder vor Augen zu haben. Amen.